Deutschlandfunk, Interview.
Gerald Knaus, Migrationsexperte, er leitet die Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative, hat unter anderem das EU-Türkei-Abkommen mitentwickelt und kürzlich bei dieser genannten Befragung von Expertinnen und Experten, die sich ja in der Mehrheit eher skeptisch gegenüber dem sogenannten Ruanda-Modell, also Asylverfahren in Drittstaaten, gezeigt hat, auch mitgemacht und sich durchaus offen gezeigt. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Knaus, bevor wir, das klang gerade schon an, auf diese einzelnen Punkte, Maßnahmen, möglichen Ideen in diesem Themenfeld genauer eingehen, wie erleben Sie die Debatte rund um das Thema Migration und Abschiebung? Konstruktiv, populistisch oder wird viel zerredet?
Ja, also ich glaube, dass wir bei einem so emotionalen Thema, das auch viele in der Bevölkerung interessiert, immer alles finden werden. Wir haben Schnellschüsse, Vorschläge, die nicht umsetzbar sind. Wir haben aber auch die sagen, man kann gar nichts anders machen als bisher. Und das ist angesichts der dramatischen Lage an der Außengrenze auch nicht konstruktiv. Aber wir haben, und das sehe ich in allen demokratischen Parteien in Deutschland, auch die darum ringen, Kontrolle und das Versprechen auch im Koalitionsvertrag, irreguläre Migration zu reduzieren, zu verbinden mit Schutz für Menschenrechte und der Bewahrung der Menschenrechtskonvention auch an den Außengrenzen. Und da scheitern wir derzeit. Im letzten Jahr sind allein auf dem Weg nach Italien und Spanien 3.900 Menschen ums Leben gekommen. Und wenn man etwas tun könnte, um das zu verhindern und auch die irreguläre Migration zu reduzieren, dann muss man es tun. Das ist auch moralisch geboten. Und da muss man über sichere Drittstaaten reden.
Sie haben gesagt, es gibt Möglichkeiten. Markus Söder, wir haben ihn eingangs gehört, der hat gesagt, es wird nur geredet und nicht entschieden. Muss es jetzt also einfach nur entschieden werden? Ist es so einfach?
Nein, natürlich nicht. Und manche der Dinge, die Markus Söder hier angesprochen hat, führen auch wieder in die ganz falsche Richtung.
Welche?
Also Beispiel Syrien. Ja. Ja, reden wir über die Syrer. Also die allermeisten Syrer bekommen in Deutschland eine Form von Schutz. Da bleiben nicht sehr viele übrig. Und wer eine Form von Schutz hat, und da ist EU-Recht glasklar und auch die Verwaltungspraxis und der Gerichte, die Gerichtspraxis der Verwaltungsgerichte ist glasklar, darf nicht abgeschoben werden. Also es gibt hier kein großes Potenzial, auch für Straftäter nach Syrien abgeschoben zu werden. Dazu kommen Millionen Syrer in den Nachbarstaaten Syriens, der Türkei, Libanon, Jordanien und im Land vertrieben im Norden des Landes, die auch nicht zurückkehren können. Also über syrische Abschiebungen zu reden, das führt in die Irre.
Aber weil Sie gerade bei dem Punkt sind, wie ist das mit Afghanistan?
Ja. Afghanistan ist etwas anders, weil wir da vor allem was Männer betrifft, Frauen werden in Afghanistan derzeit so diskriminiert, dass manche europäische Staaten gleich sagen, jede Afghanin, die auch nach Europa kommt, bekommt Schutz. Das ist auch nachvollziehbar. Aber es gibt Männer, die in Deutschland ein Asylverfahren durchlaufen, Afghanen, die in erster Instanz keinen Schutz bekommen vom BAMF, die vor Gericht auch keinen Schutz bekommen. Wir haben nur einen Abschiebestopp. Der ist allerdings nicht willkürlich, weil die Ampelregierung nicht abschieben will. Kein europäisches Land schiebt ab. Auch die Engländer nicht, auch die Dänen nicht, die das eigentlich machen wollten, weil es gar keine Flüge gibt und weil wir mit einer Taliban-Regierung, in der gesuchte Terroristen Ministerämter haben, auch nicht einfach so verhandeln können, wie das in Bayern diskutiert wird. Also es ist nicht, dass man nicht abschieben soll, Straftäter. Es gibt Ausreisepflichtige, aber die praktischen Herausforderungen sind hier enorm.
Also ist das kein Weg. Haben wir diesen Komplex schon mal besprochen? Schauen wir genauer auf Asylverfahren in Drittstaaten. Sie waren kürzlich erst in Ruanda. Das ist ja immer eines der Länder, die dann genannt würde. Deswegen läuft das Ganze auch ein Stück weit unter dem Begriff Ruanda-Modell. Die Hürden an diesen Verfahren in Drittstaaten, die scheinen dennoch hoch. Die Zweifel, auch gerade bei den Expertinnen und Experten, sind auch hoch. Wir haben eingangs in dem Bericht gehört, dass das Innenministerium gerade eine Befragung macht und die große Mehrheit der Expertinnen und Experten dort, Juristen, auch andere Zunft, die sagen, die haben da große Zweifel. Warum sagen Sie dennoch, das ist möglich?
Ja, also wir müssen die einzelnen Zweifel, und das kommt ja von kompetenten Menschen, natürlich jeden einzelnen diskutieren. Ein Beispiel, Europarecht schließt derzeit sichere Drittstaatsregelungen aus. Wenn man also sagt, wir ändern das Europarecht nicht, ja, dann kommt man zu dem Schluss, es geht nicht. Nur, die große Mehrheit der europäischen Staaten will das Europarecht ändern. Mhm. Und da geht es vor allem um die Frage, derzeit dürfte man jemanden, der über Tunesien in die EU kommt, theoretisch, wenn die Person sicher wäre, nach Tunesien zurückbringen, wenn es eine Verbindung gibt, aber nicht in ein Land wie Ruanda, selbst wenn in Ruanda die Menschenrechte gewährt wären. Und das ist nicht Teil der Flüchtlingskonvention oder der Menschenrechtskonvention. England hat das nicht, die meisten Staaten der Welt haben das nicht. UNHCR hat auch gesagt, das Verbindungskriterium muss nicht da sein. Also mein Vorschlag ist wie der Union, das Verbindungskriterium, Deutschland hat sich dagegen gestellt, sollte man abschaffen. Und dann bleiben die Menschenrechtsstandards. Und ja, es ist natürlich extrem wichtig, beziehungsweise es ist essentiell, weil es sonst nicht funktionieren kann. Gerichte haben in England Transfers nach Ruanda gestoppt, solange nicht klar war, dass eine Kettenabschiebung von jemandem in einen Staat, wo Folter oder Gefahr droht, ausgeschlossen ist. Jetzt hat Ruanda aber auf diese Gerichtsurteile reagiert und jetzt sind Kettenabschiebungen ausgeschlossen. Jeder, der jetzt nach Ruanda geschickt würde, bekommt Schutz und bekommt einen Status, auch ohne Asylverfahren. Und in der Asylberufungsbehörde in Ruanda wurden jetzt Richter aus dem Commonwealth, einer der führenden englischen Asylrichter, als Co-Präsident eingebunden. Also meine Forderung ist einfach nur zu sagen, man kann darüber nicht reden, man soll nicht versuchen, die Standards zu erfüllen. Und es ist unmöglich, in Afrika sichere Staaten zu finden, ist angesichts der tausenden Toten im letzten Jahr und der großen politischen Krise unverantwortlich. Natürlich kann man darüber reden und wir wissen aus den Erfahrungen mit der EU-Türkei-Erklärung, die hat im ersten Jahr und dann für 4 Jahre hat das gehalten, die Zahl der Menschen, die gestorben sind, auf 3%, 4% und die Zahl der Menschen, die über das Meer gekommen sind, auch auf 3% reduziert. Hätten wir das im letzten Jahr gehabt, Abkommen mit sicheren Drittstaaten nur auf den Routen nach Spanien und Italien, dann wären 3.700 Menschen weniger gestorben. Und ich rede hier von einem Abkommen, das es gab.
Aber macht man sich da nicht als Staat dann einen schlanken Fuß? Also es sind ja jetzt zwei Facetten. Zum einen, darauf haben Sie schon ein Stück weit geantwortet, wie stellt man sicher, dass eben die Rechte in diesem Drittstaat, in diesem Drittland weiter garantiert werden? Weil richtig garantieren kann man es nicht, man verlässt sich sozusagen auf diesen Drittstaat, richtig?
Naja, wir haben da ja eine lange Gerichtspraxis. Gerichte sagen zum Beispiel auch bei Abschiebungen von Staatsbürgern, wenn da die Gefahr von Folter oder unmenschlicher Behandlung droht, ist es ausgeschlossen. Es reicht nicht, dass ein Staat sagt, er ist sicher. Aber wenn man wie in Ruanda einen völkerrechtlichen Vertrag macht, wenn Geld da ist für 5 Jahre, um denen, die dort hingebracht werden, Bildung, Unterkunft, medizinische Versorgung zu bezahlen, wenn man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommt und Mechanismen hat zum Monitoring, ja, dann kann man sich darauf verlassen. Und darauf kommt es an. Wir hatten 2016 ein Abkommen mit der Türkei, trotzdem gibt es immer eine Einzelfallprüfung. Die muss ja bleiben. Also ich sag so, wir haben derzeit Modelle, die Menschenrechtsverletzungen einpreisen. Abkommen mit Libyen, mit Tunesien, wo wir sagen, wir geben euch Geld und ihr stoppt die Leute vom Abfahren. Und wie ihr das macht, ist uns egal. Und dann kommt es zu grauenhaften Menschenrechtsverletzungen. Das ist das, was wir derzeit in Europa seit Jahren machen. Alle Regierungen in der EU, auch die Deutsche, unterstützen das derzeit. Gerade Deutschland hat ein Interesse, dass das aufhört. Dass wir stattdessen mit sicheren Drittstaaten verhandeln, wo wir Leute nur hinschicken dürfen, wenn die Menschenrechte gewahrt sind, aber dann Anreize bieten. Darum geht es natürlich. Was bieten wir den Ländern? Hunderte Millionen, um die extreme Armut zu bekämpfen, mehr Mobilität für die eigenen Bürger, um reisen zu können, auch Aufnahme von Flüchtlingen aus solchen Ländern, wenn es dort welche gibt, aber eben geordnet, wie Kanada das macht. Darüber nicht reden zu wollen, erscheint mir politisch, humanitär und auch moralisch absurd.
Sie sagen also, wenn das der Status eh schon ist, dass die Menschen dort eh unter unwürdigen Bedingungen eh schon leben, dann müsste man das jetzt ändern. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und jetzt fragen wollen, was ist das Ziel des Ganzen, eines solchen möglichen Drittstaatenlösung? Ist es wirklich, die Zahlen runterzukriegen? Denn auch nach dem von ihm jetzt vielfach zitierten Türkei-EU-Deal kam im Nachgang ja dann doch, das wissen wir ja mittlerweile, doch noch mehr als 1 Million Asylanträge von Afghanen, Italienern, Syrern. Also insofern, ist es sozusagen Pull-Faktoren zu reduzieren oder ist es wirklich auch die Zahlen runterzubringen, das Ziel?
Nein, es muss darum gehen, die Zahlen runterzubringen und dazu bräuchten wir rund um das Mittelmeer 3 oder 4 in den nächsten 2 Jahren, 3 oder 4 sichere Drittstaatsabkommen. Sie haben zu Recht auf die Situation mit der Türkei verwiesen. Da ist ja dieses Abkommen 2020 zusammengebrochen, nach 4 Jahren, weil wir nicht dauerhaft, also die Türken haben damals gesagt, was kommt jetzt an Hilfe? Und dann haben wir nicht mehr weiterverhandelt. Wir brauchen Anreize.
Das heißt, man begibt sich natürlich auch in den Arm oder in die Hände von möglichen Drittstaaten, die dann als Partner funktionieren müssen.
Ja, und das nennt man Diplomatie. Also die haben ein Interesse, wir haben ein Interesse. Und man muss versuchen, etwas zu finden, dass beide das tun. Die Alternative zur Diplomatie ist das, was wir jetzt sehen. Finnland hat diese Woche beschlossen, legal, also Pushbacks, die nach EU-Recht illegal sind, nach Russland, zu legalisieren im nationalen Recht. Wir sehen das an der polnisch-belarussischen Grenze, an Kroatien, Bosnien. Wir kooperieren seit 7 Jahren als EU mit Libyen, geben denen Geld und die bringen Leute vom Meer, über 120.000 Menschen in diesen Jahren, zurück in grauenhafte Lagen. Das ist eine andere Möglichkeit, Migration zu kontrollieren, Gewalt an den Grenzen mit Soldaten und Aussetzen der Menschenrechte, aber da sind wir nicht abhängig, aber da opfern wir unsere Seele. Also eine Abhängigkeit im beiderseitigen Interesse auf der Grundlage der Menschenrechtskonvention ist für Rechtsstaaten wie Deutschland, und ja, die Ampel verspricht ja auch, irreguläre Migration kontrollieren zu wollen, aber ohne Menschenrechte zu opfern, der einzige Weg. Und nochmal, wenn wir ein Abkommen haben, wird immer noch im Einzelfall geprüft, ob das Land sicher ist. Aber zu sagen, wir wollen gar nicht versuchen, mit Ländern zu verhandeln, erscheint mir eine totale Sackgasse. Denn dann kommen die großen Vereinfacher und sagen, wir stellen einfach Soldaten an die Grenze oder schaffen das Asylrecht ab, wie in Ungarn.
Dann zum Abschluss, das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen bekomme. Die Diskussion hierzulande, auch die Äußerungen aus der Politik, betreibt das falsche Erwartungen?
Also wer sagt, wir drücken einen Knopf und es kommt niemand mehr, der ist nicht seriös. Wer sagt, wir schieben einfach, wenn wir nur wollen, alle Straftäter nach Afghanistan und Syrien ab, das ist nicht seriös.
Das ist der Bundeskanzler.
Aber wer sagt, der Bundeskanzler sagt, und das, da hat er recht, wir bemühen uns, das macht übrigens auch ein Sonderstaat für gefährliche Ausländer in Baden-Württemberg, der bemüht sich, Straftäter abzuschieben. Dort regieren die Grünen mit der CDU, aber die wissen auch, wie schwierig das ist. Also ich glaube, das muss man immer betrachten, was realistisch ist. Aber eins ist auch klar, man kann irreguläre Migration durch gute Abkommen reduzieren. Das Sterben im Mittelmeer muss man nicht hinnehmen. Und darüber jetzt ernsthaft zu reden, ist sinnvoll. Und ich hoffe sehr, dass diese Diskussion vertieft weitergeht und nicht nur abstrakt geführt wird, wollen wir das oder wollen wir das nicht, sondern konkret, wie könnte man das jetzt im zentralen Mittelmeer machen, sich von dem jetzigen Libyen-Modell zu verabschieden. Und da ist ein Ruanda- oder Türkei-Modell unendlich viel besser.
Sagt heute Mittag hier live im Deutschlandfunk der Migrationsexperte Gerald Knaus. Ich danke Ihnen sehr für das Interview.
Ich danke Ihnen. Grüße aus Rumänien.